Deutschlandfunk Marktplatz.
Heute mit Georg Ehringer Mikrofon. Herzlich willkommen. Wohnraum ist knapp. Vor allem in Ballungsräumen kommen viele Bewerberinnen und Bewerber auf vergleichsweise wenige Wohnungen. Das macht das Thema Kündigung und Ende eines Mietverhältnisses brisant und wir wollen heute darüber sprechen. Es geht vor allem um Eigenbedarf, aber nicht nur darum, welche Formen und Fristen bei der Kündigung eines Mietverhältnisses zu wahren sind von beiden Seiten, aus welchen Gründen die Kündigung erlaubt ist und was dann passiert, darum soll es gehen. Eigenbedarf und andere Gründe, das Ende des Mietverhältnisses. Das ist der Titel der Sendung und Sie können sich daran beteiligen.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Wenn es um Mietrecht geht, dann haben Vermieter und Mieterseite naturgemäß unterschiedliche Sichtweisen und beide sollen hier zu Wort kommen. Im Studio in Berlin begrüße ich Jutta Hartmann, Sprecherin des Mieterbundes, und Julia Wagner bei der Eigentümerorganisation Haus und Grund, zuständig für Zivilrecht. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Hartmann vom Mieterbund, welchen Stellenwert hat das Thema Eigenbedarf bei Ihnen in der Beratung?
Einen sehr großen. Wir veröffentlichen jährlich unsere Beratungsstatistik. Bei der letzten war das Thema Eigenbedarf unter den Beratungstop-Themen, also hat Thema Nummer 4, glaube ich, in der Beratung belegt. Also ist ein großes Thema in unseren Beratungen und auch bei unserer Prozessstatistik, die unsere Rechtsschutz führt, ist auch das Thema Eigenbedarf relativ oft auch vor Gericht.
Also wenn es an vierter Stelle steht, da ist wahrscheinlich die Mieterhöhung davor und sonst nicht viel.
Richtig, also Beratungsschlager Nummer 1, es sind immer die Betriebskosten. Das ist nach wie vor so. Davor kommt eben auch noch die Mieterhöhung und dann kommt schon relativ bald das Thema Kündigung. Und da ist wirklich der Eigenbedarf eigentlich auch das Hauptberatungsthema.
Frau Wagner von Haus und Grund, auch an Sie die Frage. Ist Eigenbedarf ein großes Thema für Vermieterinnen und Vermieter auch?
Ja, natürlich. Also unsere Vermieterklientel sind ja die, die in der Regel 1 bis 5 Wohnungen haben, sodass, also private Vermieterpersonen, sodass das eben einer der Kündigungsgründe ist, der eben dann auch zum Tragen kommt. Und wenn ein Vermieter seine Wohnung wieder nutzen möchte, dann ist eben das Mittel der Wahl. Und natürlich beraten wir dazu auch relativ häufig, ja.
Eigenbedarf ist der bekannteste Grund für die Kündigung durch den Vermieter, aber nicht der einzige. Welche Gründe gibt es noch, Frau Wagner?
Ja, der Vermieter darf ja gar nicht so oft kündigen. Also es ist ja schon so, dass das Mietverhältnis sehr stabil ist und dass der Vermieter auch ordentlich, also Frist mit Ankündigungsfrist, nur in ganz bestimmten Gründen kündigen darf. Und das ist immer dann der Fall, wenn der Vermieter sich schuldhaft eine Pflicht verletzt hat, die dann auch so erheblich ist, dass das Mietverhältnis nicht mehr fortgeführt werden kann. Das ist zum Beispiel auch der Zahlungsverzug, den kennt man häufig aus der fristlosen Kündigung, aber auch das kann eine ordentliche Kündigung nach sich ziehen. Oder zum Beispiel, wenn man den Hausfrieden regelmäßig stört. Dann den Eigenbedarf, den haben Sie schon genannt, oder eben, dass die Immobilie verwertet werden soll. Dass ein Abriss des Hauses ansteht und das Grundstück anderweitig genutzt wird zum Beispiel.
Das heißt, wenn ich als Vermieter das Haus verkaufen will, dann darf ich die Mieter auch kündigen?
Oder kommt jetzt an? So eine Juristenfrage. Es kommt schon drauf an. Also das ist kein klassischer Grund zu kündigen. Es kann möglich sein, aber das ist dann schon eher der Ausnahmefall, wenn man sagt, der Verkauf ist ohne einen Auszug des Mieters nicht oder nur wirklich ganz, ganz erheblich erschwert möglich. Das muss man aber ganz fairerweise sagen, das ist in der Praxis häufig nicht der Fall. Ich möchte aber noch ergänzen, es gibt noch einen vierten Kündigungsgrund und der ist so ein bisschen offen gehalten, weil das Gesetz ist nicht ganz abschließend. Das nennt zwar diese Kündigungsgründe, aber wir haben eben auch... Es muss eben ein berechtigtes Interesse der Kündigung vorliegen. Und man sagt, wenn es gleichwertig ist wie die Verwertung oder eben wie der Eigenbedarf, dann muss man im Einzelfall auch nochmal abwägen. Also es ist eben nicht ganz abgeschlossen, aber das sind schon die drei häufigsten.
Können Sie da ein Beispiel nennen, was ich mir darunter vorzustellen habe?
Als ich das gerade ansprach, habe ich schon gedacht, hoffentlich fragen Sie das nicht. Weiß ich gerade gar nicht. Frau Hartmann, können Sie was?
Also für einen Grund, der auch eine berechtigte Kündigung ist, aber nicht die wirtschaftliche Verwertung.
Das ist eigentlich das, was Frau Wagner ansprach schon. Also ich brauche immer einen berechtigten Grund. Es werden einige im Gesetz aufgezählt, eben der Zahlungsverzug als ein sehr wichtiger Grund und auch für Mieter sehr problematischer Grund, weil die Zahlungsverzugkündigung schon möglich ist mit einem Rückstand von einem Monatsmiete und einem Cent. Dann der Eigenbedarf, auch sehr problematisch, kommen wir sicherlich noch zu, dass leider wegen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kaum Abwehr geht gegen Eigenbedarf oder sehr schwer nachweisbar. Und zur Verwertungskündigung, also da muss wirklich ein ganz erheblicher Nachteil für den Vermieter bestehen, dass die Mieter gekündigt werden können, wenn das Haus wirtschaftlich verwertet wird. Das gibt's eigentlich so gut wie nie. Und nochmal eine Beruhigung an alle Mieter. Es gibt so diesen Spruch, Kauf bricht nicht Miete. Also weil ein Haus verkauft wird, bedeutet es erstmal nicht, dass da sich was am Mietverhältnis ändert, am Mietvertrag. Natürlich steigt dann die Gefahr einer Eigenbedarfskündigung, da oft natürlich auch eine Wohnung verkauft wird mit dem Zweck, dass dann vielleicht jemand anders die nutzen will, wie auch immer. Also da besteht natürlich eine gesteigerte Gefahr, aber erstmal ändert das nichts am Mietverhältnis.
Wenn das Mietverhältnis mit neuem Eigentümer weitergeht, ist es dann derselbe Vertrag oder kann sich der neue Eigentümer, die neue Eigentümerin dann sagen, okay, ich hätte gerne ein bisschen mehr Miete?
Nee, genau, also das geht nicht. Also der Mietvertrag, wenn eine Wohnung verkauft wird, geht der Mietvertrag so über. Der Eigentümer tritt ein in die Rechte und Pflichten des Mietvertrages, so wie er da besteht. Also er hat keinen Anspruch darauf, dass er jetzt mir nichts, dir nichts die Miete erhöhen kann. Hier gibt es Möglichkeiten, aber gesetzliche. Also die muss dann auch der neue Eigentümer einhalten. Wenn er dann eben die Miete erhöhen will, kann er das nach den gesetzlichen Vorgaben, aber nicht einfach nur, weil er jetzt die Wohnung gekauft hat.
Das heißt, der Mietvertrag gilt erstmal unverändert weiter, auch mit so Nebenpflichten wie Renovierungspflichten und solchen Dingen. Das muss der neue Käufer erstmal übernehmen.
Richtig, der Mietvertrag geht so weiter, wie er besteht, mit den Rechten und Pflichten für beide Vertragsparteien, also für Vermieter und für Mieter.
Wir reden hier viel über Kündigung durch den Vermieter, nicht durch den Mieter. Aber das ist ja auch eine häufige Variante, dass Mieterinnen und Mieter kündigen. Das müssen sie nicht so ausführlich begründen, wie das die Vermieterseite bei Eigenbedarf machen muss. Aber ein bisschen muss man schon beachten. Was muss man beachten?
Also begründen muss der Mieter die Kündigung gar nicht im Gegensatz zum Vermieter. Er muss allerdings die Kündigung schriftlich erklären. Also er muss eben einen Brief schreiben und sagen, dass er aus der Wohnung einziehen muss. Und er muss die dreimonatige Kündigungsfrist einhalten. Also der Mieter kann immer grundlos mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist kündigen. Mehr muss der Mieter eigentlich nicht beachten.
Mail geht auch oder muss man das auf Papier machen?
Das muss man schriftlich machen, also auf Papier.
Wenn ich jetzt schneller aus dem Mietvertrag raus will, geht das? Zum Beispiel dadurch, dass ich einen Nachmieter stelle?
Ja, das geht nach Absprache mit dem Vermieter. Es gibt so, das ist manchmal so ein bisschen so ein Gerücht, dass man aus einem Mietvertrag rauskommt, wenn man drei geeignete Nachmieter stellt. Das stimmt nicht. Also manche Mietverträge haben so eine Nachmieterklausel, ist aber eher selten, dass da drin steht, dass man rauskommen kann frühzeitig, wenn man Nachmieter stellt. Wenn sowas da drin nicht steht, dann kommt es in der Regel auf eine Vereinbarung mit dem Vermieter an, ob er einen dann rauslässt, wenn man einen geeigneten Nachmieter stellt. Darauf hat man aber in der Regel keinen Anspruch.
Das heißt, der Vermieter muss guten Willen zeigen, hat unter Umständen Interesse dran an einem Nachmieter, aber muss es nicht.
Genau, also ich kann das nur bestätigen, dieser Mythos mit den drei Nachmietern, der wabert so rum, das ist in der Tat nicht so, aber wir raten halt wirklich immer ins Gespräch mit den Vermietern zu gehen, weil wirklich viele Vermieter da ein Interesse dran haben. Und zwar egal, wie die Marktlage ist. Also gibt es viele freie Wohnungen, dann freut sich natürlich jeder Vermieter, wenn ihm einfach schon mal ein Nachmieter gestellt wird. Und auch andersrum, man muss einfach sagen, in diesen Ballungsgebieten, es ist einfach viel Arbeit, das auszuschreiben, diese Hunderten von Zuschriften zu sortieren. Und wenn da der zuverlässige Mieter, den man schon seit Jahren hat, im Zweifel jemand vorschlägt, der dann eben auch noch die richtige Bonität hat, dann ist ein Vermieter in der Regel dankbar und lässt den Mieter auch früher raus aus dem Mietverhältnis.
Über die einzelnen Kündigungsgründe und über das, was dann folgt, werden wir uns in dieser Sendung noch ausführlich unterhalten. Auch über die Möglichkeiten, dann doch in der Wohnung zu bleiben. Verschaffen wir uns aber zunächst mal einen Überblick. Klaus Deuse hat mit einem Anwalt gesprochen über die Kündigung und über das, was dann folgt.
Auch wenn ein Vermieter das Mietverhältnis wegen Eigenbedarf oder aus einem anderen Grund unerwartet kündigt, müssen die betroffenen Mieterinnen und Mieter nicht gleich schwarz sehen.
Dann sieht das Gesetz vor, dass man innerhalb einer bestimmten Frist, nämlich bis 2 Monate vor Beendigung des Mietverhältnisses, einen Widerspruch gegen diese Kündigung schriftlich einlegen kann und die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen kann,
sagt der Gelsenkirchener Fachanwalt für Mietrecht Marco Tido. Zum Beispiel für den Fall,
wenn eine Härte vorliegt, die tatsächlich im Verhältnis zu den Interessen des Vermieters eine Kündigung nicht rechtfertigt.
Der Widerspruch selbst sollte alle wichtigen Gründe umfassen. Das heißt,
warum man zu diesem Zeitpunkt oder überhaupt nicht ausziehen kann, damit auch der Vermieter prüfen kann, ob er tatsächlich an der Eigenbedarfskündigung festhält oder ob er letztendlich doch den Widerspruch des Mieters akzeptiert.
Außerdem kommt es von Beginn an auf die Einhaltung von Fristen an, betont Fachanwalt Marco Tido.
Grundsätzlich ist es so, dass die Kündigungsfrist die sogenannten 3 Monate beträgt. Das ist also immer der 3. Werktag des laufenden Monats zum Ende des übernächsten Monats.
Die Kündigungsfrist hängt außerdem von der Dauer des Mietverhältnisses ab.
Nach 3, 5 und 8 Jahren verlängert sich diese Frist jeweils um 3 Monate.
Das heißt, nach einer Mietdauer von 5 Jahren beträgt die Kündigungsfrist somit 6 und nach 8 Jahren und mehr 9 Monate. Auch bei einer Eigenbedarfskündigung. In diesem Kündigungsschreiben muss der Vermieter bereits die Gründe für die Eigenbedarfskündigung ausführlich darlegen.
Es müssen im Kern alle Kündigungsgründe dort aufgeführt sein, ansonsten kann er sie nicht mehr nachschieben später nach der Kündigung. Man muss das nicht glauben, man kann es im Wege des gerichtlichen Verfahrens dann später überprüfen lassen, ob tatsächlich der Eigenbedarf auch besteht.
In bestimmten Fällen kann die Kündigungsfrist auch mehr als 9 Monate betragen. Und zwar nach langjährigen Mietverhältnissen von weit mehr als 9 Jahren. Das trifft meist auf ältere Menschen zu, die sich bei einem Widerspruch auf entsprechende Härtegründe wie Alter oder Gebrechlichkeit berufen können, berichtet Marco Tido von Fällen aus der Praxis.
Und das kann dann dazu führen, dass entweder die Eigenbedarfskündigung letztendlich abgewehrt werden kann oder zumindest eine längere Frist oder eine längere Fortsetzung des Mietverhältnisses dabei herauskommen kann.
Vermieter, die sich nicht arrangieren wollen, können ihrerseits eine Räumungsklage veranlassen. In dem Prozess kann das Gericht unter anderem die Länge des Mietverhältnisses berücksichtigen.
Die Härtegründe, die Umstände und dann gegebenenfalls, wenn grundsätzlich die Eigenbedarfskündigung durchgreift, eine sogenannte Räumungsfrist von maximal 1 Jahr bestimmen.
Auch in einer gewährten Frist gelingt es kaum, auf dem knappen Wohnungsmarkt einen angemessenen Ersatzwohnraum zu finden. Doch wenn vom Widerspruch über den Räumungsschutz und die Räumungsfrist alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind, dann resümiert Fachanwalt Marco Tido.
Dann wird es irgendwann trotzdem ein Ende des Mietverhältnisses geben und dann muss man aus der Wohnung heraus und man wird in der Regel sich dann mit einer anderen Lösungen zufrieden geben müssen.
Etwa mit einer kleineren oder einer teureren Wohnung.
Soweit Klaus Deuse mit einem ersten Überblick über den Weg von der Kündigung bis zum Auszug. Wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen möchten, dann können Sie das tun. Wählen Sie die in ganz Europa kostenlose Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie uns eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de und wir werden im Laufe der Sendung Ihre Fragen versuchen zu beantworten und eine Reihe von Hörerinnen und Hörern auch persönlich versuchen zu Wort kommen zu lassen. Eine Kündigung folgt meist wegen Eigenbedarfs und das wollen wir jetzt ausführlicher sortieren. Zunächst mal, wenn ich selbst einziehen möchte als Eigentümer, dann ist der Eigenbedarf klar, aber ich darf ihn auch für nahe Angehörige geltend machen. Wie weit lässt sich dieser Kreis ziehen, Frau Hartmann?
Der lässt sich sehr weit ziehen und aus Sicht des Deutschen Mieterbundes viel zu weit. Wir setzen uns seit Jahren dafür ein, den berechtigten Kreis enger zu ziehen für die Eigenbedarfskündigung, da hier aus unserer Sicht auch viel, ja, Schindluder mitgetrieben wird. Also grundsätzlich ist es so, dass der Eigentümer für sich selber Eigenbedarf anmelden kann, natürlich, wenn er selbst in die Wohnung einziehen will, dann aber eben auch für Familienangehörige und zwar für all die, für die es in strafrechtlicher, prozessualer Hinsicht ein sogenanntes Zeugnisverweigerungsrecht geht. Das geht sehr weit. Das sind sogar neben Geschwistern und Eltern, Ehegatten, sind das beispielsweise auch die Neffen und Nichten oder der Schwager. Also das ist relativ weit und ziemlich dann undurchsichtig für die Mieterseite, das dann eben auch wirklich zu kontrollieren. Außerdem kann er noch für Haushaltsangehörige Eigenbedarf geltend machen. Das sind die Personen, die beispielsweise zusammen im Haushalt leben und dann da helfen sollen. Also der Eigenbedarfstatbestand ist sehr, sehr weit gefasst und das ist auch tatsächlich in der Praxis, in der Mieterberatung ein großes Problem.
Ja, wobei ich da gerne einmal die Angst nehmen möchte, weil Sie sagen natürlich zu Recht, der Kreis ist erstmal sehr weit gefasst. Aber man muss eben auch sagen, dass je weiter die Verwandtschaft geht, desto mehr muss man geltend machen, dass man ein Näheverhältnis hat. Ja, das heißt, nicht jeder Cousin dritten Grades ist jetzt quasi berechtigt, wegen Eigenbedarfs einzuziehen. Also da muss man dann schon sagen, dass die Cousine, die vielleicht sogar im Ausland wohnt, dass die mir besonders nahe steht und warum gerade die jetzt einziehen sollen. Bei Geschwistern oder auch bei Eltern mag das anders aussehen, vielleicht sogar auch nachvollziehbar anders aussehen. Aber wirklich nochmal ganz wichtig, dass nicht jeder Mieter Angst haben muss bei einem Vermieter mit einer großen Familie, dass jeder einziehen darf. Dieses Näheverhältnis muss da sein und das muss auch dargestellt werden.
Wie stelle ich das denn dar, wenn ich jetzt eine Eigenbedarfskündigung schreiben möchte und mein Cousin dritten Grades möchte einziehen und mir liegt das sehr am Herzen? Was sage ich dann dem Mieter? Wie weit muss ich dem Mieter auch mein Seelenleben offenlegen?
Ich muss es begründen und ich muss es schon darlegen, dass es ein privilegierter Personenkreis ist. Und dann muss ich eben sagen, warum er dazu gehört. Ich muss natürlich nicht mein komplettes Seelenleben darlegen. Aber auch da raten wir unseren Vermietern immer, den Mietern so viel wie möglich zu erklären. Weil es ist ja nicht so, dass die Eigenbedarfskündigung durch große Unternehmen gemacht wird, sondern durch einzelne Vermieter. Und das sind auch Menschen und da hängen Familien dran und da hängen auch Schicksale dran. Und je mehr ich erkläre, desto mehr Verständnis ist auch da. Und unser Rat, ich weiß, es mag vielleicht auch mal ein bisschen abgedroschen klingen, ist aber redet miteinander und man sollte Verständnis schaffen. Und wenn man das macht und eben auch ein bisschen mehr erläutert, dann ist auch auf Mieterseite das Verständnis häufig größer. Und dann findet man auch eine Lösung, ohne dass es im Ende vielleicht rechtlich eskalieren muss.
Haben Sie denn die Erfahrung, dass da oft Finto damit getrieben wird, dass also Begründungen erfolgen und dann zieht diese Person möglicherweise gar nicht ein?
Ja, da haben wir sehr viel Erfahrung mit, gerade in den nachgefragten Städten natürlich, wo man muss dazu vielleicht voraussagen, dass die Eigenbedarfskündigung die einzige Möglichkeit im deutschen Mietrecht darstellt, einen vertragstreuen Mieter aus der Wohnung zu bekommen. Also wenn der Mieter regelmäßig seine Miete zahlt und auch sonst sich ordentlich verhält, hat der Vermieter eigentlich keine andere Möglichkeit, den rauszubekommen, außer mit einer Eigenbedarfskündigung, wenn der Mieter nicht freiwillig auszieht sozusagen. Und das ist natürlich ein Anreiz für sicherlich nicht alle Vermieter, das will ich gar nicht sagen. Es gibt auch sehr viele sehr nette, gerade Kleinvermieter, aber für manche Vermieter ist das natürlich dann ein Einfallstor, Eigenbedarf geltend zu machen, um die Wohnung leer zu bekommen, um sie dann eben zu einem hochpreisigen Mietzins wieder anzubieten. Und da haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass dann eben beispielsweise für den Cousin dritten Grades Eigenbedarf geltend gemacht wird und natürlich muss es begründet werden, aber da ist dann das große Gefahr für den Mieter oder die Schwierigkeit, das wirklich dann nachzuweisen, dass das nicht stimmt. Weil wie soll er das machen? Also wenn der Vermieter da darlegt, dass er dieses Näheverhältnis hat und der Cousin jetzt irgendwie unbedingt wirklich diese Wohnung braucht, dann steht das da und da hat der Mieter sehr, sehr wenig Chancen, das Gegenteil zu beweisen. Noch dazu kommt wirklich Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die in den letzten Jahren sehr, sehr vermieterfreundlich war, gerade was den Eigenbedarf angeht. Da gibt's recht viel Rechtsprechung zu, das sprengt jetzt vielleicht den Rahmen, aber zum Beispiel ein Fall ist, der Eigenbedarf des Vermieters muss nur vorliegen bis zum Ende der Kündigungsfrist. Also wenn ich jetzt den Mieter kündige mit dem Eigenbedarf meines Neffen in 3 Monaten und nach 3 Monaten hat der Neffe sich das anders überlegt, ich erfahre das aber erst als Vermieter nach Ablauf der 3 Monate, dann bin ich fein raus, dann muss der Mieter trotzdem ausziehen. Und das sind natürlich auch so Sachen, wie kann der Mieter nachweisen, wann ist dieser Eigenbedarf jetzt tatsächlich weggefallen? Ist der innerhalb der Kündigungsfrist schon weggefallen oder erst danach? Also das sind alles wirklich in der Praxis sehr, sehr schwierige Sachen und deswegen versuchen wir oder fordern wir als Mieterbund eben einfach auch schon den Tatbestand enger zu ziehen, um da wirklich auch die Berechtigten einfach enger zu haben, weil wenn dann klar ist, dass der Vermieter nur kündigen kann für sich, seine Eltern, seine Kinder, seine Geschwister, dann sind das auch nur die Personen und dann hat man nicht noch da wirklich noch mehr
abzuwägen. Frau Wagner von Haus und Grund, ich vermute, dass Sie das zum Widerspruch herausfordert.
Ja, also zum einen würde ich sagen, dass die Rechtsprechung auch des Bundesgerichtshofs gar nicht unbedingt so kündigungsfreundlich ist, weil ich habe die Rechtsprechung jetzt eher so erlebt, dass sie es sehr nah am Gesetz macht und sagt, es ist einzelfallabhängig und man muss wirklich den Einzelfall prüfen und dass eben nicht einfach gesagt werden kann, also ich habe jetzt den letzten Fall in Erinnerung, dass da wurde sich von Mieterseite aufs Alter und die lange Wohndauer bezogen und das wurde eben nicht weiter geprüft. Und dann hat der BGH gesagt, das reicht natürlich nicht. Es muss im Einzelfall geprüft werden und es muss nachgewiesen werden. Und das wurde sehr vermieterfreundlich ausgelegt, aber ich meine das ganz ernst, das finde ich gar nicht. Ich finde das völlig richtig, dass eine Einzelfallprüfung erfolgt. Und ich finde auch richtig, dass es diese mieterschützenden Vorschriften gibt, weil ohne die hätten wir nicht dieses soziale Mietrecht und es gäbe gar keinen, für Vermieter wäre das Vermieten auch gar nicht so attraktiv. Aber wir müssen nicht, oder wir dürfen nicht vergessen, es ist Eigentum. Und ja, Besitz hat eine eigentumsähnliche Stellung, aber es bleibt das Eigentum des Vermieters. Es bleibt was ganz Nahes, was einem selber gehört. Und da ist es schon, finde ich, sehr wichtig, dass man immer auch wirklich abwägt. Und die Beispiele, die Sie genannt haben, es gibt, wenn es schwarze Schafe sind, wenn der Eigenbedarf vorgetäuscht wird, wenn vorgetäuscht wird, dass der Eigenbedarf erst zu später weggefallen ist, aber eigentlich schon vorher, dann sind das natürlich Fälle, die falsch sind. Und da muss man auch was gegen tun und da kann sich der Mieter im Rahmen eines Rechtsstreites dann natürlich auch gegen wehren. Und ich weiß, dass das schwierig ist, das nachzuweisen, aber das würde auch so sein, wenn man den Kreis enger zieht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, dieser Wegfall, den könnte man im Zweifel auch mit der Mutter oder mit dem Bruder konstruieren. Und insofern glaube ich, dass es schwierig ist, wenn man es eingrenzt, weil man einfach das Eigentum so beengen würde und es dem Vermieter so schwer machen würde, sein eigenes Eigentum weiter zu nutzen. Aber ich plädiere ganz, ganz stark dafür, dass das immer sehr, sehr am Einzelfall geprüft wird, wie es eben auch gemacht wird.
Noch einmal herzlich willkommen zum Marktplatz mit Georg Ehring am Mikrofon und als Gästen hier im Studio in Berlin Jutta Hartmann, Sprecherin des Deutschen Mieterbundes und Julia Wagner, Fachfrau für Zivilrecht bei der Eigentümerorganisation Haus und Grund. Unser Thema ist das Ende des Mietverhältnisses. Besonders umstritten ist hier die Eigenbedarfskündigung und darum geht es vor allem, aber wir sprechen natürlich auch über andere Konstellationen. Wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen möchten, dann sind Sie willkommen. Wählen Sie die in ganz Europa kostenlose Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Vor den Nachrichten haben wir gesprochen über die Begründung und die Berechtigung für Eigenbedarfskündigungen. Die Frage ist für mich übrig geblieben, wenn ich eine Wohnung als Büro nutzen möchte künftig, weil ich von zu Hause aus arbeiten möchte im Homeoffice, kann ich dafür Eigenbedarf anmelden? Frau Wagner, können Sie das sagen?
Nein, also Eigenbedarf muss zu Zwecken des Wohnens angemeldet werden. Insofern ist es ganz einfach mit Nein zu beantworten.
Jetzt fällt mir der entscheidende Grund für die Kündigung erst später ein. Und ich habe die Eigenbedarfskündigung schon verschickt und dann fällt mir ein, es gibt ganz wichtige zusätzliche Gründe, warum gerade diese Person einziehen möchte. Kann ich das dann noch nachreichen und der Eigenbedarfskündigung damit mehr Nachdruck verleihen oder muss ich eine neue Kündigung mit neuer Frist verschicken? Frau Hartmann vielleicht.
Also das darf ich nicht. Ich kann die Kündigungsgründe nicht austauschen. Ich kann auch zum Beispiel nicht, wenn ich Eigenbedarf für meinen Sohn geltend gemacht habe, einen Monat später sagen, oh nee, mein Sohn hat sich's anders überlegt, jetzt meine Tochter will da einziehen. Dann ist die Eigenbedarfskündigung quasi ja unwirksam und ich muss tatsächlich dann eine neue Eigenbedarfskündigung aussprechen als Vermieter mit dem dann geltenden Kündigungsgrund und das setzt dann eben auch wieder neue Fristen in Gang.
Das heißt, dann geht der ganze Prozess im Prinzip von vorne los.
Richtig.
Es ist ja häufig zu hören, es ist schwer, Mieterinnen und Mieter zum Auszug zu bewegen und man hört auch immer wieder, ein hoher Mieterschutz sorgt dafür, dass Wohnungen gar nicht erst vermietet werden. Frau Wagner, ist das so aus Ihrer Erfahrung? Kommt das häufig vor?
Naja, es kommt drauf an. Aber dass diese Aussage, ein hoher Mieterschutz führt dazu, dass Wohnungen gar nicht erst vermietet werden, kommt, glaube ich, nicht nur aus dieser Eigenbedarfsgeschichte. Das ist einfach so, dass in den letzten Jahren so viel passiert ist im Mietrecht, dass so viel reguliert wurde im Mietrecht, dass einfach viele Vermieter gesagt haben, das ist mir zu kompliziert, das ist mir zu anstrengend, ich weiß gar nicht, kann ich die weiterhin für den Preis vermieten? Wird das wie hier in Berlin auf einmal gedeckelt, ja? Wird meine Miete herabgesetzt? Ja, und auch dann die Frage, zieht mein Mieter dann auch wieder aus? Das macht Angst und das führt bisweilen dazu, dass das nicht, dass einfach nicht mehr vermietet wird durch Kleinvermieter. Ja, das kann dazu führen.
Da würde ich ganz gerne mal ganz kurz einhaken. Also für den Kleinvermieterbereich will ich das gar nicht in Abrede stellen, dass da Vermieter auch teilweise überfordert sind mit den Anforderungen, die es vielleicht gibt. Aber weil Sie jetzt gerade das Stichwort Mietendeckel in Berlin angesprochen haben. Also da haben wir andere Erfahrungen gemacht, dass da gerade eben auch Wohnungen, die vielleicht noch leer waren, nicht vermietet wurden. Gerade aus, sagen wir mal, Spekulationsgründen. Da dann war ja allen klar, dass der Mietendeckel überprüft wurde von geeigneter Seite, waren da ja Klagen angestrebt worden. Und dass man das eben abwarten wollte, um dann zu gucken, kann man die Wohnung dann doch anbieten, quasi unbegrenzt, wenn man dann die Mietpreisbremse, die zwar noch gilt bundesweit, die aber sehr, sehr löchrig ist, also die hat auch quasi nur Schutz in der Theorie für den Mieter. Oftmals ist der Mieter dadurch nicht umfassend geschützt, dass dann eben nach quasi Aufhebung des Mietendeckels dann die Wohnungen, die dann noch nicht bewohnt waren, zu einem dann wieder Marktpreis angeboten werden durften. Also da war sicherlich nicht bei allen, aber bei einigen auch so ein Spekulationsinteresse dabei, die Wohnungen leer stehen zu lassen.
Ja, wobei man aber schon sagen kann, dass die Regulierung dazu geführt hat, dass die Wohnungen nicht auf dem Markt waren. Ja? Und ob jetzt das Spekulationszwecke sind oder Überforderungszwecke, das mag jetzt mal dahingestellt sein, aber es führte einfach dazu, dass weniger Wohnungen am Markt waren und das darf halt im Endeffekt einfach nicht das Ziel sein.
00800 44 64 44 64 ist die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können, und marktplatz@deutschlandfunk.de ist die Mailadresse für Ihre E-Mail an uns. Und Herr Wenzel aus Mannheim hat unsere Telefonnummer gewählt. Guten Tag, Herr Wenzel.
Hallo.
Ja, hallo, Herr Wenzel. Was ist Ihr Anliegen?
Ich wollte schildern, dass ich ein halbes Jahr jetzt Untermieter war in Mannheim und zum jetzigen Zeitpunkt ich quasi im Zuge einem Übernahmevertrag Hauptmieter werden wollte und diese Vermietfirma dann quasi mir und dem Hauptmieter im Zuge dieses kleinen Papiers des Übernahmevertrags einfach die Miete erhöht hat, ohne uns beide irgendwie darüber in Kenntnis zu setzen. Und ja, jetzt stand ich da halt davor und war mir einfach zu viel. Also ich war dann jetzt einfach sehr überrascht darüber und ich finde es relativ unfair mir gegenüber. Und ich glaube halt, dass es irgendwie öfters so gemacht wird und ich wollte den Punkt einfach mal in die Runde werfen, weil ich als Student halt sowieso knapp bei Kasse war und dann halt einfach noch zu sagen, ja okay, wir setzen da noch ein bisschen was drauf, weil jetzt wird der Vertrag übernommen. Wir haben ja das extra so gemacht mit der Übernahme, damit sich eigentlich von dem Vertrag her nichts ändert. Und er hätte ja auch einfach kündigen können und ich als neuer Mieter kommen. Aber das wollten wir ja verhindern, aber das hat uns jetzt eigentlich gar nichts gebracht. Und genau.
Das heißt, der Hauptmieter ist ausgezogen oder zieht demnächst aus und Sie wollen wohnen bleiben?
Genau. Der Hauptmieter hat mir die Wohnung ein halbes Jahr jetzt sozusagen als Untermieter zur Verfügung gestellt und der würde die jetzt gerne an mich abgeben. Und genau, dann haben wir das so gemacht.
Ja, wie ist das rechtlich zu werten? Erstmal herzlichen Dank für die Schilderung und die Frage. Wie ist das rechtlich zu werten, Frau Wagner?
Ja, es ist immer ein bisschen schwierig auf die Ferne, was wirklich vereinbart wurde. Also es ist ja schon so, wenn ein Mieterwechsel stattfindet, dass eigentlich ein neuer Vertrag geschlossen wird. Also ob Sie das jetzt Übernahmevertrag nennen oder wie auch immer oder Übernahmevereinbarung, das kann durchaus auch der Abschluss eines neuen Mietvertrages gewesen sein. Und in der Regel ist es das auch. Also, dass jemand in den bestehenden Mietvertrag einsteht und sich eintritt und sich dann gar nichts ändert, das ist meines Wissens nicht der Regelfall. So dass sie einfach einen komplett neuen Mietvertrag abgeschlossen haben und dann ist natürlich der Vermieter berechtigt, die Miete zu nehmen, die am Markt üblich ist. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen die Mietpreisbremse gilt, da muss er sich natürlich daran halten. Das wären dann höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Ansonsten wäre er in der Festsetzung der Miete grundsätzlich frei.
Frau Hartmann, hat Herr Wenzel eine Chance, da Bremsen einzuziehen?
Das ist genau das, wie meine Kollegin gerade gesagt hat. Also die Bremsen liegen dann eben im beispielsweise der Mietpreisbremse. Wenn dann tatsächlich ein neuer Vertrag ausgehandelt wird, also wenn der Vermieter sich bereit erklärt, dem Untermieter quasi als Hauptmieter zu übernehmen sozusagen, dann kann er das natürlich tun an die Bedingungen der Miete geknüpft, also dass man da eine höhere Miete verlangt. Die muss sich dann, wie gesagt, wenn die Mietpreisbremse greift, daran halten. Das heißt, er darf halt die Vergleichsmiete für so eine Wohnung um 10% überschreiten, mehr nicht. Allerdings, sollte sich Herr Wenzel vielleicht da auch informieren, beispielsweise bei einem Mieterverein, ob die gilt, ob die eingehalten wurde, da die Mietpreisbremse leider auch relativ leicht umgangen werden kann. Aber das muss man überprüfen und da ist dann oft auch juristische Hilfe ganz, ganz hilfreich.
Wenn der Hauptmieter auszieht, steht der Untermieter dann sozusagen automatisch auf der Straße oder ist er in irgendeiner Weise geschützt?
Nee, also das kommt auch immer auf die Konstellation an. Ich hatte jetzt Herr Wenzel so verstanden, dass es einen Vertrag gab zwischen dem Vermieter und dem Hauptmieter und dass er quasi mit Akzeptieren des Vermieters in der Wohnung wohnen durfte. Also dass es sozusagen einen Vertrag gab und dass jetzt der Herr Wenzel diesen Vertrag übernehmen will. Das hatte ich jetzt in der Konstellation so verstanden. Es gibt andere Konstellationen. Genau. Und dann ist es so, wie wir gerade beschrieben haben, dass dann natürlich der Vermieter den Vertragsschluss mit Ihnen abhängig machen kann nach Bedingungen, die ihm auch passen. Also sprich, der Mietpreis erhöht, aber eben dann gedeckelt eventuell über die Mietpreisbremse. Andere Chancen haben Sie da leider nicht. Wenn es gibt
muss,
noch die.
Muss er das nicht ankündigen?
wenn er jetzt er kann eine Miete festsetzen und das müssten Sie dann überprüfen, ob die stimmt. Und das könnten Sie dann, wenn das nicht stimmt, rügen. Und dann haben Sie den Anspruch auf Rückzahlung der überzahlten Miete, was Sie zu viel gezahlt haben, muss der Vermieter Ihnen dann zurückbezahlen. Und Sie haben natürlich dann, müssen Sie auch nur die gedeckelte Miete weiterhin bezahlen. Ich wollte nur noch ganz kurz sagen, es gibt natürlich noch Konstruktionen, dass man zwei Verträge hat. Man hat einmal den Hauptmietvertrag zwischen dem Vermieter und dem Hauptmieter und der Hauptmieter wiederum hat Untermietverträge abgeschlossen mit den Untermietern. Also wenn er jetzt beispielsweise ein Zimmer oder so noch weiter vermietet mit Erlaubnis des Vermieters, da ist dann wirklich die Vertragsbeziehung zwischen Hauptmieter und Untermieter erstmal. Also dann ist jetzt nicht automatisch die Kündigung des Hauptmietvertrages, führt nicht automatisch zur Beendigung des Untermietvertrages. Allerdings in der Praxis im Endeffekt doch, weil der Hauptmieter dann eben Herausgabe der Wohnung verlangen kann vom Untermieter. Aber das sind verschiedene Vertragskonstrukte. Das ist recht kompliziert, das ganze Thema Untermiete. Da lohnt sich wirklich dann auch die juristische Beratung.
Ja, herzlichen Dank, Herr Wenzel. Ich würde gern jetzt zu dem Thema kommen, Widerspruch gegen eine Kündigung der Wohnung bei Eigenbedarf. Frau Hartmann vom Deutschen Mieterbund. Ich habe eine Kündigung meiner Wohnung bekommen. Es geht um Eigenbedarf und ich sehe es nicht ein, mal ganz allgemein formuliert. Was mache ich dann?
Und dann sollte ich auf jeden Fall sofort, wie Sie sagten, Widerspruch einlegen. Das ist mehr oder weniger auch erstmal die einzige Möglichkeit, die der Mieter hat. Das nennt man sozusagen der Härtewiderspruch gegen die Kündigung. Das habe ich allerdings nur eben bei der ordentlichen Kündigung, aber das ist ja die Eigenbedarfskündigung, ist eine ordentliche Kündigung. Da kommt es dann drauf an, hat der Vermieter in dem Kündigungsschreiben auf diesen Härtefallwiderspruch hingewiesen? Das muss er theoretisch oder sollte er zumindest. Wenn er das gemacht hat, dann muss ich diesen Widerspruch schriftlich geltend machen und zwar bis 2 Monate vor Ablauf der Kündigungsfrist. Also wenn ich jetzt weniger als 5 Jahre in der Wohnung gewohnt habe, werde dann wegen Eigenbedarfs gekündigt, habe ich im Endeffekt 1 Monat Zeit, dieses Schreiben zum Vermieter zu schicken. Und in diesem Schreiben muss ich oder sollte ich wirklich ausführlich darlegen, warum ich nicht ausziehen kann in diesen 3 Monaten. Dazu gehören alle möglichen Gründe und die sollte ich auch wirklich umfassend und plausibel erklären, weil beispielsweise, da gibt es auch viel Rechtsprechung zu, alleine beispielsweise das hohe Alter des Mieters reicht nicht. Also nur weil jetzt jemand 90 ist und gekündigt wird wegen Eigenbedarf, heißt das nicht, dass er da wohnen kann, bis er stirbt sozusagen, sondern er muss dann noch geltend machen beispielsweise, warum ist er speziell auf diese Wohnung angewiesen, wie ist er da verwurzelt, wie ist er da in der Nachbarschaft integriert, also was hat das für Schwierigkeiten für ihn, eine Ersatzwohnung zu suchen, wie viel Geld hat er, wie sind die Preise. Also alle Gründe darlegen wirklich ausführlich, warum man in der Wohnung bleiben möchte. Hat der Vermieter nicht darauf hingewiesen, habe ich länger Zeit, diesen Einspruch geltend zu machen, und zwar bis zum ersten Termin im Räumungsstreit.
Was zählt denn als Härte?
Wie gesagt, es ist nicht abschließend, ist überhaupt nicht im Gesetz definiert. Da zählt alles zu, warum für mich jetzt dieser Auszug unzumutbar ist. Also was jetzt für mich wirklich dazu führt, dass mich dieser Auszug aus der Wohnung unzumutbar beeinträchtigt. Dazu gehören laut Rechtsprechung beispielsweise, wenn ich gerade in der Endphase meiner Schwangerschaft bin, kann dazu gehören zum Beispiel, wenn mir dann kein stressiger Umzug zugemutet werden soll, wenn ich in einer heißen Examensphase bin, wenn ich, wie gesagt, als erster Punkt ist immer der Fehler, fehlende angemessene Ersatzwohnraum, das ist in so Städten wie Berlin Standard. Also dass man, wenn man gekündigt wird, natürlich zu Recht sagen kann, ich schaffe nicht innerhalb von 3 Monaten eine bezahlbare Wohnung zu finden, die dann eventuell auch noch in Arbeitsplatznähe ist und so weiter. Aber da reicht nicht einfach nur der pauschale Satz, es gibt keine Wohnung in Berlin, sondern ich muss dann eben auch nachweisen, dass ich wirklich gucke, dass ich suche. Ich kann dann beispielsweise Anzeigen irgendwie nachweisen, dass ich geguckt habe in den Annoncen, dass ich mich bemüht habe, eine Ersatzwohnung zu finden, aber das halt einfach sehr schwierig ist. Und all diese Gründe muss ich wirklich dann darlegen in dieser in diesem Härtefallwiderspruch.
Frau Wagner, geht es da unter Umständen auch um Fristverlängerung oder geht es einfach darum, diese Kündigung dann auch tatsächlich unwirksam zu machen?
Na, das kommt drauf an. Also das, je nachdem, welcher Härtefall dann im Zweifel vorliegt. Also, und da muss man dann, es wird ja immer abgewogen zwischen den Interessen des Vermieters und den Interessen des Mieters. Und dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, was kann der Vermieter dagegen halten, an Gründen, warum er diese Wohnung braucht. Ja, also da habe ich in dem einen Fall eine ältere Dame, die schon seit 20 Jahren dort wohnt und stark verwurzelt ist, und einen Vermieter, der einfach nur gern umziehen möchte, was ja auch sein gutes Recht ist. Da könnte man dann sagen, da wird wahrscheinlich der Härtefall der älteren Dame sogar auch durchgehen und dann auch dauerhaft. In einem anderen Fall steht vielleicht aber die vierköpfige Familie dagegen, die auch irgendwie gerade mit kleinem Wohnraum zu kämpfen hat, 2 Zimmer irgendwie sich nicht vergrößern kann, weil sie nämlich auch selber nichts findet. Und dann ist die Abwägung schon eine ganz andere. Und dann kann es im Zweifel vielleicht auch nur eine dauerhafte oder eine kurzfristige Verlängerung des Mietverhältnisses sein, damit der älteren Dame dann eben einfach ein angemessenerer Wohnraum gesucht werden kann. Es gibt aber auch Härtefalleinwände, wie zum Beispiel die Schwangerschaft, die wird nicht dauerhaft wirken. Also da geht es dann um eine Fristverlängerung, dass man sagt, okay, bis der Mutterschutz vorbei ist, das Baby aus dem Gröbsten raus ist, oder Abschluss eines Ausbildungsverhältnisses, wenn gerade die Prüfungen anstehen, dass man da dann nochmal verlängert. Und auch da raten wir mal, also der Widerspruch, das klingt jetzt alles sehr formell und das soll auch so gemacht werden, aber wichtig, ins Gespräch gehen mit dem Vermieter. Ja, also gerade wenn es um Fristverlängerungen geht, sind Vermieter bei Eigenbedarf auch bereit zu verlängern und zu sagen, ja, ich möchte da rein, aber es geht mir nicht darum, dass ich am 10.4. einziehe, sondern dass ich die Wohnung übernehmen kann. Und wenn der Mieter dann eben noch mal 3 Monate länger braucht, dann findet man dort häufig auch eine Lösung.
Jetzt ist der Vermieter nicht gesprächig und es geht vor Gericht. Mit welchen Kosten muss ich kalkulieren, Frau Hartmann, Frau Mieterbund?
Oh Gott, ja, das ist eine gute Frage. Da bin ich ehrlich gesagt überfragt, da ich nicht prozessual unterwegs bin. Ich weiß nicht, ob...
Vielleicht Frau Wagner dann.
Ja, das kann man so ganz genau nicht sagen. Das hängt ja von der Miete ab.
Ja,
und
genau,
dann geht es um die Monatsmiete im Jahr, glaube ich. Und dann wird das hochgerechnet und darauf richten sich dann wieder die Gerichtsgebühren und eben auch die Rechtsanwaltsgebühren. Das kann schon teuer werden. Also ohne mich da jetzt festzulegen, das sind nicht nur 300 Euro. Da sind wir gerne auch im mittleren, dreistelligen, vierstelligen Bereich. Und das sollte man sich auch überlegen. Also einfach, um zu schauen, das wirklich außergerichtlich zu lösen, um eben auch diese Kosten zu vermeiden auf beiden Seiten.
Rechtsschutzversicherung raten Sie sicherlich für Vermieter abzuschließen, für Mieter auch?
Ja, also das ist natürlich immer gut, und bei unseren Mietervereinen beispielsweise ist oft auch im Mitgliedsbeitrag eine Rechtsschutzversicherung enthalten, also dass dann, wenn es vor Gericht geht, eben diese Kosten dann übernommen werden.
Aber das hängt dann von dem konkreten Mieterverein ab?
Ja, richtig, da muss man, genau, also da sind die Mietervereine in ihrem Angebot der Leistung frei, da muss man sich dann informieren, was bietet denn der Mieterverein, wo ich eintreten möchte, alles an Leistungen. Bei vielen ist die Rechtsschutzversicherung inkludiert.
Ich habe gelesen, dass es Vermieterinnen und Vermietern geraten wird, dem Mieterinnen und Mietern eine Erklärung vorzulegen, die Kündigung zu akzeptieren, damit man Rechtsklarheit schafft, was natürlich dann die Position der Vermieterseite verbessert. Sollte ich das unterschreiben oder einfach nur sagen, ja, interessant, ich sage da gar nichts zu?
Ich würde eher zum zweiten raten, gerade auf den angespannten Wohnungsmärkten, und wirklich dann erstmal versuchen, in Ruhe überprüfen zu lassen, ob diese Kündigung berechtigt ist, und nicht vorschnell irgendwas akzeptieren, was einem nachher dann im Zweifel als Zustimmung zur Vertragsaufhebung oder wie auch immer gewertet wird.
Es gibt ja Aufhebungsverträge, die auch manchmal gemacht werden. Frau Wagner, was steht da drin?
Da geht es dann eigentlich darum, zu wann wird das Mietverhältnis beendet und zu welchen Konditionen. Also das gibt es, das wird auch immer mal wieder gemacht, aber ist meines Wissens nicht die Regel bei unseren Vermietern. Also, aber man kann natürlich einfach sagen, dass natürlich jedes frühere Ausscheiden aus einem Mietvertrag eine Art Aufhebungsvertrag ist, sodass ich dann früher rauskomme.
Es könnte ja auch ein späteres auch später natürlich sein, dass man sagt, okay, in einem halben Jahr kann ich ausziehen, in einem Vierteljahr nicht und dafür unterschreibe ich den Aufhebungsvertrag.
Also das ist dann auch sinnvoll. Also wenn man sich dann darauf einigt und sagt, okay, eigentlich meine Kündigungsfrist waren jetzt 9 Monate, aber ich weiß nicht, ich baue sowieso gerade ein Haus und das ist in 1,5 Jahren fertig, dass man sich dann darauf einigt und dass man da dann einen Aufhebungsvertrag schließt, dass einfach beide Seiten auf der sicheren Seite sind und Rechtsklarheit haben, dass ist ein ganz guter Weg.
Da kann ich vielleicht noch ganz kurz zu sagen, das stimmt sicher, aber was man auch relativ oft erlebt, ist gerade auf den nachgefragten Wohnungsmärkten, dass Mieter mehr oder weniger rausgekauft werden. Also dass dann eben eine Kündigung vielleicht ausgesprochen wird oder werden soll oder auch Modernisierungsmaßnahmen angekündigt werden, umfangreiche, dann ist allen Mietern klar, dass nach dem derzeitigen Gesetz die Miete dann steigt, ziemlich ja in einem hohen Rahmen und dass dann eben auch Vermieter manchmal kommen und eine bestimmte Summe anbieten, um die Mieter halt loszuwerden sozusagen. Und das nehmen dann auch manche Mieter an, um sich dann eben später die, ja, vielleicht, weil sie eh wissen, dass sie die hohe Miete sich nicht mehr leisten können oder dass sie wenig Chancen haben, gegen eine Kündigung vorzugehen, dass sie dann eher das Geld annehmen. Das ist natürlich auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie schade, weil jede bezahlbare Wohnung, die leergezogen wird, wird oft zu einer hochpreisigen Miete, die dann wiederum auch in die Mietspiegel einfließt und dazu führt, dass alle anderen Mieten auch schneller höher steigen. Also das ist dann auch so eine Kettenreaktion.
Frau Gachtau aus Lüneburg hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Gachtau.
Guten Tag in die Runde.
Ja, was ist Ihr Anliegen?
Ich habe vor einiger Zeit eine Wohnung gekauft in einem Haus für betreutes Wohnen von dem Paritätischen Wohlfahrtsverband betreut und habe verschiedene Auskünfte dazu, ob ich bei Eigenbedarf, also die ist jetzt vermietet, nicht an jemand, ob ich bei Eigenbedarf, wenn ich soweit bin, einziehen darf bzw. kündigen kann oder nicht. Da habe ich, wie gesagt, gehört, man darf da nicht kündigen, man darf niemanden rauskündigen. Jemand anders hat wieder gesagt, man darf das. Da hätte ich gerne Auskunft dazu. Ja. Ich habe nichts gefunden. Im Mietvertrag gibt es keine Einschränkung dazu.
Ja, vielleicht eine Spezialfrage, aber kann jemand aus unserer Runde dazu Auskunft geben?
Also mir ist nicht bekannt, dass Sie das nicht dürften. Also Sie haben ein Mietverhältnis geschlossen. Wenn Sie Vermieter sind, auch wenn das zum betreuten Wohnen genutzt wird, dann haben Sie den Anspruch, eine Kündigung auszusprechen mit einem ordentlichen Kündigungsgrund. Und das wäre dann in dem Fall auch die Eigenbedarfskündigung.
Aber die Vormieterin oder Vormieter ist ja dann möglicherweise pflegebedürftig oder betreuungsbedürftig. Das könnte dann ein Härtefall sein.
Richtig, da wird wahrscheinlich dann in der Abwägung es weitergehen, wessen Interesse da jetzt überwiegt, in diese Wohnung einziehen zu dürfen.
Und man muss vielleicht nochmal schauen, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie ja auch mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband den Vertrag, dann sähe das vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Also muss
Nein, habe ich nicht.
Haben Sie
es
nicht?
Es gibt nichts schriftlich Festgelegtes und wie gesagt, die Auskünfte sind auch eher so vage.
Also wenn Sie Vermieterin der Person sind, die dort im betreuten Wohnen wohnt, dann haben Sie meines Wissens die gleichen Rechte wie jeder andere Vermieter auch.
Mhm. Okay, vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese Frage. Wenn es Streit um die Kündigung gibt, beide Seiten haben ihre Vereine, Haus- und Grundbesitzervereine und Mietervereine. Wie helfen Sie da? Welche Unterstützung bieten Sie da? Vielleicht erst Frau Hartmann vom Mieterbund.
Also der Deutsche Mieterbund hat ungefähr 300 Mietervereine im ganzen Bundesgebiet verteilt und da können Mieter eben Mitglied werden für einen relativ günstigen Beitrag. Der variiert je nach Verein, aber das sind ungefähr so 90 Euro im Jahr. So für einen Single, also das ist so ja der Durchschnitt vielleicht. Und da hat man wirklich einen umfassenden Anspruch. Einmal natürlich auf Rechtsberatung, so oft wie man braucht, persönlich, schriftlich, telefonisch, elektronisch. Also man kann sich immer informieren. Und man hat natürlich dann auch die Gewissheit, dass Experten da sind, die einen dann beraten, den Schriftverkehr übernehmen mit dem Vermieter, wenn es soweit kommt, Verhandlungen führen. Und wenn man sich unsere Beratungsstatistik anschaut, sind auch ungefähr ja, 98% der Fälle, die bei den Mietervereinen landen, werden außergerichtlich geeinigt. Also da schaffen es dann auch die Juristen der Mietervereine wirklich, den Fall so beizulegen, ohne dass es jetzt vor Gericht kommt. Und wenn es dann eben doch vor Gericht kommt, wie ich anfangs schon mal sagte oder vorher sagte, gibt es auch oft eben Vereine, die eine Rechtsschutzversicherung anbieten, dass dann eben auch die Mieterinnen und Mieter nicht da mit den Kosten des Rechtsstreits konfrontiert werden.
Mhm. Frau Wagner, die Grundbesitzervereine, die Gegenseite, wie hilft die Ihrer Seite?
Die Haus- und Grundvereine, ja. Ich kann eigentlich was ganz Ähnliches erzählen wie Frau Hartmann. Wir haben 900 Vereine vor Ort auf ganz Deutschland verteilt in den Großstädten auf dem Lande, die ganz unterschiedlich groß sind und auch dementsprechend ganz unterschiedliche Leistungen erbringen. Man wird dann in der Regel vor Ort Mitglied. Man kann sich seinen Verein aber auch aussuchen, wenn ich auf dem Lande wohne und doch lieber aber in München Mitglied werden möchte, dann darf ich das durchaus auch. Die Beiträge variieren, das kommt immer wirklich auch auf das Beratungs- und das Leistungsspektrum an, was die Vereine bieten. Aber grundsätzlich bieten unsere Vereine vor Ort Rechtsberatung an. Und zwar erstmal in der Erstberatung, in der Einschätzung. Sie unterstützen beim Abschluss der Mietverträge. Und viele Vereine übernehmen eben auch die außergerichtliche Kommunikation, sodass man sich da dann schon mal den Weg zum Anwalt spart. Gerichtlich werden sie in der Regel nicht tätig, haben dann aber oft Kooperationen mit Anwälten vor Ort, die das dann weiter übernehmen, sodass die Haus- und Grundmitglieder dann quasi doch von vorn bis hinten oder von Anfang bis Ende durch Haus und Grund betreut sind.
Herzlich willkommen zum dritten Teil des Marktplatzes. Wir reden heute über das Ende von Mietverhältnissen. Im Zentrum steht die Eigenbedarfskündigung durch Vermieterin oder Vermieter, aber wir sprechen auch über andere Gründe und natürlich darüber, wie die Mieterseite auf solche Kündigungen reagieren kann. Meine Gesprächspartnerinnen hier im Studio in Berlin sind Julia Wagner, Fachfrau für Zivilrecht bei Haus und Grund, und Jutta Hartmann, Sprecherin des Deutschen Mieterbundes. Und in Köln ist uns Thomas Meiner zugeschaltet. Welche Fragen bewegen denn unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, es geht vor allen Dingen um die Fristen. Wenn jemand beispielsweise schon 44 Jahre in einer Wohnung wohnt, gilt dann, wie lange ist dann die Kündigungsfrist, wenn er überhaupt noch gekündigt werden kann?
Eine ungewöhnlich lange Mietzeit, die aber vorkommt. Wer kann, Frau Hartmann, Sie können vom Mieterbund das beantworten.
Also da gilt auch das normale Mietrecht. Also da gibt's jetzt nicht, das hört man auch manchmal so, dass Leute, die ein halbes Leben in einer Wohnung wohnen, sozusagen wie so ein Wohnrecht haben oder so. Das gibt's nicht. Also da gilt auch in dem Fall dann für die ordentliche Kündigung die 9-monatige Kündigungsfrist. Und für die außerordentliche Kündigung, also für eine fristlose Kündigung, gibt's eben keine Frist. Da dann in der Regel so ungefähr 2 Wochen. Also da gibt's keinen Unterschied zu Leuten, die eben kürzer in den Wohnungen wohnen.
Mhm. Frau Wagner, was ist ein Grund für eine fristlose Kündigung? Aber Sie wollten noch was hinzufügen gerade zu der...
Nee, ich wollte gerade noch für die Bewohnerin der 44 Jahre, das kann natürlich auch ein Härtegrund im Zusammenhang mit anderen Gründen sein. Ne? Also das kann man dann durchaus nochmal bedenken, sage ich auch als Vermietervertreterin, dass man da mal ein bisschen sich überlegen kann, ob das vielleicht nicht unterstützend sein kann, dass man doch ein bisschen länger drin bleibt oder vielleicht gar nicht gekündigt werden kann.
Nach Umwandlung in Eigentumswohnungen, das ist ja häufig der Fall, da wird ein Haus mit 10 Wohnungen in 10 Eigentumswohnungen verwandelt. Ab wann kann dann gekündigt werden durch den neuen Käufer oder neuen Eigentümer? Gelten dann 10 Jahre ab Umwandlung der Wohnungen, also der Teilungserklärung, oder 10 Jahre ab Kauf?
Also grundsätzlich gelten erstmal 3 Jahre und nicht 10. Das Gesetz sieht erstmal diese Sperrfrist von den 3 Jahren ab Umwandlung vor, beziehungsweise das Gesetz sagt eigentlich auch erst die 3 Jahre ab Erstveräußerung. Das heißt, das kann so ein bisschen auseinanderfallen. Und die 10 Jahre, die sind dann nur einschlägig, wenn das Land eine Extraverordnung erlassen hat, wenn der Wohnbedarf das notwendig macht, dass man das eben verlängert. Dann kann das bis zu 10 Jahren verlängert werden, kann aber eben auch dazwischen sein.
Also das gilt dann wahrscheinlich vor allem für städtische Regionen, oder?
In der Tat, ja.
Mhm. Eine Familie, die muss ihr Haus energetisch sanieren. Das heißt, sie müssen für etwa 9 Monate ausziehen. Sie haben jetzt eine Wohnung, die sie vermietet haben, mit einem auch netten Mieter, und würden eigentlich lieber eine Mietwohnung nehmen zwischendurch, finden aber keine. Und jetzt fragen sie sich, ob sie den Mieter, der nett und ehrlich ist, ob man den dann kündigen kann.
Harte Entscheidung. Frau Hartmann, würden Sie sagen, das geht oder geht nicht?
Nee, also eigentlich würde ich sagen, geht das nicht, weil das wäre ja dann theoretisch auch der Kündigungsgrund des Eigenbedarfes. Und der Eigenbedarf wird definiert, dass man die Wohnung zu Wohnzwecken benötigt. Da würde ich jetzt sagen, das müssten eigentlich jetzt nicht kurzfristige Wohnzwecke sein. Also wenn man jetzt wirklich weiß, die Sanierung dauert ein halbes Jahr oder so, wäre das aus meiner Sicht jetzt kein Grund, einen Eigenbedarf geltend zu machen, um da die Mieter, die da dauerhaft wohnen würden, rauszubekommen. Der Wohnbedarf sollte im Zeitpunkt der Kündigung schon jetzt nicht auf eine kurze Zeit befristet sein. Also ich würde da jetzt nicht unbedingt einen Eigenbedarf sehen.
Frau Wagner, gehen Sie damit?
Ja, würde ich in dem Fall auch zustimmen. Also man sagt schon, dass es dauerhaft sein muss. Das heißt aber nicht, dass es dann im Endeffekt dauerhaft ist. Das muss man nochmal abgrenzen. Wenn sich dann nach 9 Monaten ergibt, dass man doch wieder auszieht aus anderen Gründen, dann ist der Eigenbedarf deswegen nicht falsch gewesen. In dem Fall ist es ja von Anfang an eigentlich befristet. Bei 9 Monaten würde ich das auch zu kurz halten. Also wenn wir da über 3 Jahre reden würden, könnte man das anders bewerten. Aber da man bei der Eigenbedarfskündigung ja immer in die Abwägung der Interessen geht, würde ich auch sagen, dass in dem Fall die Mieterinteressen vorgehen.
Wir hatten vorhin das Stichwort fristlose Kündigung. Wann ist die gerechtfertigt und was kann dazu führen? Und wie lang sind dann die Fristen? Weil man kann ja nicht sagen, so in 5 Minuten bist du raus.
Nee, genau. Also Frau Hartmann hat das ja eben schon gesagt, eine fristlose Kündigung hat eigentlich keine Frist. Das heißt, ich kündige und der Mieter muss ausziehen. Aber na klar, der muss eben eine Frist zur Räumung bekommen und die liegt in der Regel bei circa 2 Wochen. Die fristlose Kündigung ist ja nicht immer möglich, sondern wirklich nur in Ausnahmefällen. Und das ist immer dann der Fall, wenn die Mietsache zum Beispiel gefährdet ist oder eine hohe Sorgfaltspflichtverletzung vorliegt, die Wohnung auch an unbefugt an Dritte überlassen wurde. Also auch mal ganz wichtig, das wissen viele Mieter nicht, dass eine Untervermietung schlimmstenfalls zur fristlosen Kündigung führen kann. Aber ich glaube, einer der wichtigsten fristlosen Kündigungsgründe ist der Zahlungsverzug. Das heißt, wenn ein Mieter nicht zahlt, entweder an 2 aufeinanderfolgenden Terminen mit beiden Mieten oder eben mit einem nicht unerheblichen Teil, das wäre eine Miete plus 1 Cent, oder an mehr als 2 Terminen, wenn die Miete für 2 Monate erreicht ist, dann darf der Vermieter fristlos kündigen und dann muss der Mieter auch innerhalb von in der Regel 2 Wochen ausziehen. Aber, also das kann ich jetzt vorziehen, er kann noch zahlen, da hat er Zeit. Und wenn er quasi die Schuld begleicht, und zwar auch vollständig, dann wird die fristlose Kündigung nachträglich auch wieder unwirksam.
Frau Hartmann, was raten Sie Mieterinnen und Mietern, die aus irgendwelchen Gründen tatsächlich in so eine Situation gekommen sind?
Unbedingt immer auch erstmal natürlich das Gespräch suchen mit dem Vermieter, zu versuchen zu erklären, warum man jetzt in die Situation gekommen ist und eine Lösung zu finden. Bei einigen Vermietern geht das sicherlich, dass sie sich dann auch bereit erklären auf eine Ratenzahlung oder wie auch immer. Also das Gespräch suchen ist immer wichtig. Wenn ich dann wirklich einen Vermieter habe, der nicht bereit ist zu verhandeln oder zu reden, habe ich tatsächlich ein Problem, weil im deutschen Recht gilt dieser merkwürdige Grundsatz, Geld hat man zu haben. Also ich muss die Miete zahlen und wenn ich jetzt aus allbekannten Gründen, Inflation, Preissteigerung, Energiekostenexplosion, wirklich da einfach nicht mehr in der Lage bin, meine Miete pünktlich zu bezahlen, am 3. Werktag des Monats habe ich ein Problem. Und dann kann ich natürlich noch versuchen, Wohngeld zu beantragen oder Kosten der Unterkunft, das dauert aber alles. Das ist ja auch nicht innerhalb von einem Tag bewilligt und auf dem Konto. Deswegen, bis das Geld dann da ist, habe ich meine Wohnung verloren. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig für die Mieterinnen und Mieter. Und ich wollte noch eine Sache sagen zu dem, was Frau Wagner ausgeführt hat. Das stimmt, wenn ich gekündigt werde wegen Zahlungsverzuges, fristlos, habe ich die Möglichkeit, einmal in 2 Jahren das Geld nachzubezahlen, bis auch zum Räumungstermin. Also ist sozusagen eine Heilungswirkung, sagt man dazu. Das gilt aber leider nicht für die ordentliche Kündigung. Und das erleben wir halt auch oft in den Beratungen, dass so eine fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzuges auch gekoppelt wird mit einer ordentlichen Kündigung. Das ist möglich in vielen Fällen. Und dass dann die nachträgliche Zahlung des Mieters dazu führt, dass zwar die fristlose Kündigung aus der Welt ist, die ordentliche aber nicht, dass er dann halt nach 3 oder 9 Monaten, wenn er länger gewohnt hat, ausziehen muss. Das ist absolut unverständlich aus unserer Sicht. Auch aus Teilen der Wohnungswirtschaft gibt es da sogar vom Bundesgerichtshof die Aufforderung, da wirklich einen Gleichlauf zu machen, dass die Bezahlung dieses Geldes innerhalb von 2 Jahren die Kündigung insgesamt unwirksam macht und nicht die ordentliche in der Welt lässt. Aber da ist im Moment durch unseren Bundesjustizminister leider auch kein Vorankommen möglich.
Mhm. Spricht denn da was gegen, Frau Wagner?
Ja, man muss halt immer bedenken, dass auf der anderen Seite eben auch der Vermieter steht, der im Zweifel auch mit der Zahlung der Miete rechnet. Ja, also wir haben eben gerade bei unserer Klientel nicht das große Mietunternehmen, wo es egal ist, wo das ausgeglichen wird durch andere Mietzahlungen, wo der Vermieter eben einfach darauf angewiesen ist, dass die Mietzahlungen auch pünktlich eintreffen. Und häufig muss man ja auch sagen, wenn die Miete ausfällt, ist es nicht das erste Mal. Dann wurde vorab vielleicht auch schon unpünktlich gezahlt, sodass die ordentliche Kündigung dann einfach nur die Folge dieses ganzen Vorlaufes ist, wo der Vermieter dann auch einfach zu Recht irgendwann sagt, ich kann dieses Mietverhältnis nicht mehr fortsetzen, weil ich mich nicht verlassen kann, weil ich mich eben auf die Zahlung, auf den Zahlungseingang nicht verlassen kann, der aber eben für mich auch dringend notwendig ist.
Thomas Meinert, ja, mit weiteren Fragen.
Noch ein Fall zur Pflichtverletzung. Da nimmt eine Mieterin den Gasofen, um die Wäsche zu trocknen. Sie wurde mehrfach abgemahnt. Das ist erstens, geht die Feuchtigkeit in die Wohnluft. Schimmelbildung ist dann das Stichwort. Und es ist natürlich auch gefährlich oder Brandgefahr, auf einem Gasofen etwas zu trocknen. Die Mieterin sieht das nicht ein und nun kann man kündigen, oder?
Also es kommt ja immer drauf an und es sind immer Einzelfälle und die Schimmelgefahr, muss sagen, man darf die Wohnung, man darf die Wäsche in der Wohnung trocknen, das ist kein Kündigungsgrund, aber was dort gemacht wird, die Wäsche im Gasofen, mit dem Gasofen zu trocknen, das ist wirklich auch einfach gefährlich und wenn da schon mehrere Abmahnungen erfolgt sind und die Mieterin einfach nicht davon ablässt und das immer wieder macht, das ist eine enorme Brandgefahr, die dort dann auch besteht, würde ich sagen, dass an irgendeinem Punkt vielleicht auch die Kündigung gerechtfertigt ist.
Ja, eine Hörerin hat eine Eigentumswohnung, eine eigene Wohnung, die ist in der Nähe ihrer pflegebedürftigen Mutter. Gleichzeitig hat sie aber auch noch einen minderjährigen Sohn zu versorgen. Deshalb möchte sie ihre jetzige Wohnung behalten, aber trotzdem an 20 Tagen im Monat in der anderen Wohnung wohnen, damit sie eben sich um die Mutter kümmern kann. Und die Versorgung der Mutter muss dann an den anderen 10 Tagen im Monat anders organisiert werden. Sie will dann also die vermietete Wohnung aus Eigenbedarf kündigen, wohnt aber dann nur 20 Tage im Monat etwa dort. Ist das ein Kündigungsgrund?
Also ich würde ja mal sagen, nur 20 Tage im Monat, das ist ja schon mehr als die Hälfte, sodass sie wirklich einen Großteil des Monats sogar da wohnt und man sogar fast sagen könnte, sie hat sogar ihren Lebensmittelpunkt in dieser Wohnung, was für eine Eigenbedarfskündigung definitiv ausreicht. Aber den muss man nicht mal begründen. Also man darf auch eine Wohnung wegen Eigenbedarfs kündigen, die man nicht ständig benötigt, sondern nur sporadisch, weil man pflegt oder weil man, es gab einen BGH-Fall, seine Tochter dort treffen möchte, die man im Wechselmodell sehen darf. Das ist ein Grund. Aber es muss halt eben immer in die Abwägung gestellt werden mit den Interessen des Mieters. Und in dem Fall wird das auch eine Einzelfallentscheidung sein, aber möglich ist das ja.
Wie weit geht das denn mit den zwei Wohnungen? Wenn die Wohnung, für die ich Eigenbedarf anmelden möchte, eine Ferienwohnung ist oder eine Zweitwohnung, weil ich beruflich zum Beispiel öfter in Berlin bin, kann ich dann Eigenbedarf anmelden für eine Wohnung, in der ich weniger als die Hälfte der Zeit bin, Frau Hartmann?
Ja, das ist so leider im Moment eigentlich. Das ist ja der Kritikpunkt, den ich auch eingangs sagte, dass der Eigenbedarf sehr weit gefasst ist. Frau Wagner hat ja beispielsweise auch auf das eine Urteil schon hingewiesen, was es da gab. Wirklich für gelegentliche Wochenendbesuche der Tochter in der Stadt wurde dann erlaubt, dass die Wohnung, dauerhafte Wohnung für Mieter gekündigt wurde. Also der Eigenbedarfstatbestand wird sehr weit gezogen. Es wird immer gesagt, dass das Gericht sich nicht über die Vorstellung der Eigentümer stellen sollte. Natürlich muss es da Abwägung geben im Rahmen der Härtefallüberprüfung dann. Aber erstmal ist dieser Eigenbedarf auch für solche Zwecke grundsätzlich erstmal da. Ja.
Jetzt hatten wir gerade eine relativ gefahrgeneigte Nutzung der Wohnung mit diesem Gasofen zum Trocknen. Oder es gibt ja Fälle, wo Vermieterinnen und Vermieter meinen, die Wohnung wird schlecht genutzt, wird vernachlässigt. Wie steht es um das Betretungsrecht des Vermieters? Darf der Vermieter in die Wohnung, darf er einen Schlüssel der Wohnung haben? Da muss er sich vorher anmelden, wenn er sich die Wohnung angucken möchte.
Nein, also der Vermieter darf keinen Schlüssel behalten. Also natürlich, wenn der Mieter ihm das erlaubt, alles gut, aber der Vermieter hat da keinen Anspruch drauf. Der Mieter sollte aber dem Vermieter mitteilen, wo er einen Schlüssel für einen Notfall hinterlässt, falls dann wirklich der Vermieter wirklich einen Grund hat, in diese Wohnung reinzugehen, weil jetzt beispielsweise es da irgendwie ein Wasserrohrbruch ist oder so, da wirklich dringend rein muss, dass dann für solche Fälle auch ein Schlüssel hinterlegt ist, wo er drankommt. Grundsätzlich hat der Vermieter nicht einfach so ein Betretungsrecht. Er braucht immer einen Grund, um in die Wohnung zu kommen. Er kann auch nicht sagen, ich will jetzt mal gucken, ob du aufgeräumt hast oder ob du irgendwie das Fenster auf Kipp hast oder so. Das geht ihn alles nichts an. Also er hat natürlich ein Betretungsrecht, wenn ein Verkauf ansteht, mit Interessenten zum Beispiel, die Wohnung zu besichtigen oder wenn Reparaturen anstehen, dass er sich das dann anguckt. All das, was mit normalem Menschenverstand auch berechtigt, dass man in eine Wohnung geht. All das, was Kontrolle angeht oder gucken, wie er da wohnt oder so, ob er, keine Ahnung, sauber hält, das geht alles den Vermieter nicht an und berechtigt ihn auch nicht.
Aber einen Termin muss man dann schon machen oder kann man einfach sagen, nächste Woche irgendwann kommt der Handwerker?
Nee, also man muss gerade auch mit berufstätigen Mietern Termine absprechen. Man kann nicht einfach sagen, morgen um 3 musst du da sein. Also da gibt es auch Rechtsprechung zu. Es ist unterschiedlich, wie oft Mieter zur Verfügung stehen müssen nach der Rechtsprechung, aber ungefähr vielleicht so 1-2 Mal in der Woche, wenn Besichtigungstermine anstehen, in den Abendterminen. Das muss aber auch angekündigt werden mit einer Vorlaufzeit von ein paar Tagen und dann sollten sich die Parteien auch drauf einigen.
Thomas Meinert,
ja, ein Mieter hat ein lebenslang und auch schriftlich fixiertes Wohnrecht. Lebenslang ist schriftlich fixiert, steht aber nicht im Grundbuch. Das ist in einem Einfamilienhaus, das die Erben wahrscheinlich nach dem Tode des jetzigen Eigentümers verkaufen wollen. Bleibt dann sein lebenslanges Wohnrecht bestehen oder ist das im Einfamilienhaus durch den Verkauf dann nicht mehr relevant?
Also grundsätzlich gilt ja, Kauf bricht nicht Miete. Und wenn ich das jetzt verkaufe, der Mieter aber ja einen Vertrag hat, in dem drinsteht, dass er ein lebenslanges Wohnrecht hat, dann dürfte der Vertrag erstmal weiter gelten. Dass es nicht im Grundbuch steht, das Grundbuch hat halt immer so eine
Beweisfrage.
Es ist halt so eine Beweisfrage. Aber ich meine, wenn ich diesen Vertrag habe, dann gehe ich erstmal davon aus, dass es bestehen bleibt.
Wenn der Käufer nichts davon wusste, muss er sich an den Verkäufer wenden, vermutlich.
Genau. Also dann hat er im Zweifel vielleicht Schadenersatzansprüche gegen den Verkäufer, weil das Haus ja im Zweifel weniger wert ist, wenn jemand drin wohnt und er es selber nicht beziehen kann oder nur einen Teil beziehen kann. Aber der Vertrag müsste meines Erachtens erhalten bleiben.
Ein älteres Ehepaar, beide über 80, die haben ein Haus auf dem Land, das sie selber bewohnen. Dort gibt es keinen guten öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, wenn sie nicht mehr Auto fahren können, müssten sie auf ihre Wohnung in der Stadt zurückgreifen. Und sie wollen jetzt dann keine großen, langwierigen Prozesse führen, wenn der Fall eintritt. Deshalb haben sie sich entschlossen, ihre Wohnung in der Stadt immer möbliert zu vermieten. Nicht als Ferienwohnung, sondern möbliert für Leute, die aus beruflichen Gründen, sagen wir mal mindestens 3, manchmal 12 Monate in der Stadt wohnen möchten. Und damit umgehen sie die Möglichkeit oder die Notwendigkeit einer Eigenbedarfskündigung. Die möblierte Vermietung, ist das jetzt in diesem speziellen Fall für das ältere Ehepaar die beste Lösung? Die Stadt Neumünster fördert übrigens solche vermietete Wohnungen auch mit einer eigenen Plattform der Stadt.
Ja, ist das dieser Spezialfall zu klären?
Ich überlege gerade, also die möblierte Wohnung, ob das dann ein Kündigungsrecht des Mieters ist, ohne Grund zu kündigen, aber mit längerer Frist, dass sie da vielleicht dann kein berechtigtes Interesse brauchen, wenn sie diese Wohnung kündigen wollen.
Ja, die Verträge werden ja immer 3, 4, 10 Monate abgeschlossen. Das heißt, die möblierte Wohnung wird automatisch sowieso in relativ kurzer Zeit wieder frei.
Ja, das ist auch schwierig. Also da müsste man dann wirklich sich immer das genaue Vertragskonstrukt angucken, da ich natürlich auch nicht einfach immer nur im Mietrecht kurzzeitige Verträge abschließen kann. Also da gibt es eine Vorschrift des Zeitmietvertrages. Dafür muss ich aber Gründe haben. Die müssen auch im Vertrag festgelegt werden. Also ich kann nicht einfach immer nur so kurzfristige Wohnraummietverträge anbieten und so, dass beispielsweise jetzt diese möblierten Wohnungen, die dann an Handwerker oder so vermietet werden oder an so kurze Zeiten, die haben auch bestimmte Voraussetzungen, dass das rechtlich möglich ist. Also da muss wirklich auch klar sein, dass das so ein begrenzter Zeitpunkt ist und das muss für beide Seiten klar sein. Also nicht nur, dass der Vermieter sagt, ich biete dir jetzt nur für 3 Monate eine Wohnung an, befristet, möbliert und dann musst du wieder da raus. Das ist unzulässig. Also ich brauche entweder einen Grund für die Befristung, dass ich dann nach Ablauf dieser Zeit diese Wohnung selber beziehen will zum Beispiel oder wirklich dann, dass diese Befristung in beiderseitigem Interesse ist. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand auf einer Messe arbeitet für einen bestimmten Zeitraum oder ein Handwerker eine Wohnung bezieht für irgendwas, aber jetzt nicht einfach so, weil man dadurch die Sicherheit hat, dass die Wohnung nach einem halben Jahr immer wieder leer ist, das ist unzulässig.
Herr Gruhl aus Plauen, er hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Gruhl.
Guten Tag, Gruhle hier aus Plauen.
Herr Gruhle, was ist Ihr Anliegen?
Ich bin ein Kleinvermieter und möchte noch darauf hinweisen, dass ich häufig den Fall habe, dass ich altersgerechte Wohnung vermiete, dass ein Mieter verstirbt und dann muss der Erbe aktiv den Mietvertrag beenden oder die Erben können auch in den Mietvertrag eintreten. Und das führt bisweilen zu Verwunderung bei den Erben, weil sie denken, automatisch mit dem Tod des Mieters endet der Mietvertrag. Und das wollte ich nochmal mit anmerken, dass das dem nicht so ist.
Ja, Herr Grohle, herzlichen Dank für diesen Hinweis. Wie sieht es aus? Wenn ich eine Wohnung erbe, kann ich dann einfach da einziehen? Oder wenn ich Erbe des Mieters bin, der gestorben ist?
Ja, es gibt Eintrittsrechte für den Erben. Da gibt es ja so bestimmte Regelungen, auch bestimmte Kündigungsfristen, extra Kündigungsfristen, die ich dann einhalten kann und muss, um die Wohnung zu übernehmen bzw. zu kündigen. Und ich kann als Erbe in den Mietvertrag eintreten, ja.
Ja, herzlichen Dank an Herrn Grohle. Ich habe auch noch eine Konstellation, die, glaube ich, ziemlich häufig vorkommt. Ein- und Zweifamilienhäuser, wo die Einliegerwohnung vermietet ist, da gibt es besondere Kündigungsrechte, wenn man Eigenbedarf anmeldet oder wenn man mit dem Mieterin oder Mieter einfach nicht klarkommt als Vermieterin oder Vermieter.
Richtig, also kann ich gern sagen, genau in solchen Fällen, weil da eben so ein Näheverhältnis ist zwischen den Parteien, sieht da das Gesetz vor, dass der Vermieter kündigen kann ohne Grund. Also er muss keinen Grund geltend machen, aber dann muss er eben eine längere Kündigungsfrist einhalten, die wird dann um 3 Monate verlängert. Das ist eben genau die spezielle Situation, dass man zusammen unter einem Dach lebt, dass man dann auch wirklich schneller den Mieter loswerden kann, ohne das groß begründen zu müssen, aber eben mit einer längeren Frist.
Ein häufiger Grund für Zeitmietverträge ist eine berufliche Tätigkeit im Ausland. Der typische Fall, ein Eigentümer geht für 5 Jahre ins Ausland, vermietet dann die Wohnung, in die er dann anschließend wieder zurück möchte, weil es ja seine eigene ist, für die Zeit, die er im Ausland ist. Das ist vielleicht noch relativ klar, aber wenn er dann statt 5 Jahre nur 3 Jahre im Ausland ist und eher zurückkommt, also wie verhält es sich mit den Mietverträgen auf Zeit? Können die auch früher gekündigt werden?
Nee, genau. Also deswegen mache ich ja einen Mietvertrag auf Zeit, dass ich dann genau weiß, es hat Vorteile und Nachteile. Ich weiß, ich kann dann zu dem Zeitpunkt auch wirklich wieder rein, aber der Mieter hat dann auf der anderen Seite einfach auch die Sicherheit, dass er diese Zeit lang auch in der Wohnung wohnen bleiben darf und nicht gekündigt werden kann.
Kann man da also sagen, dann macht man lieber einen Mietvertrag für 3 Jahre und verlängert den notfalls nochmal um 2?
Ja. Also das wäre dann möglich, dass man sagt, okay, ich komme nach 3 Jahren zurück, das plane ich, solange befriste ich das Mietverhältnis, wenn sich das dann ändert und auf 5 Jahre sich verlängert, dann kann man die Befristung auch verlängern.
Bei Auszug werden oft Schönheitsreparaturen verlangt, zu Recht?
Das ist auch ein kompliziertes Thema. Da gibt es auch eine Menge Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu. Grundsätzlich kann man sagen, da hat sich mal was für Mieter Positives entwickelt. Es gibt relativ neue Rechtsprechungen, erst ein paar Jahre alt, des Bundesgerichtshofs, die sagt, der Mieter ist nur dann verpflichtet für die Schönheitsreparaturen, wenn er die Wohnung in renoviertem Zustand übernommen hat. Das gilt jetzt für die Mietverhältnisse. Das muss allerdings der Mieter nachweisen, dass die Wohnung nicht renoviert wurde. Also deswegen auch der Tipp für alle Mieter, wenn man jetzt in eine Wohnung einzieht, die nicht renoviert ist, das einfach festhalten, beispielsweise mit Fotos und mit Datum, dass man im Zweifel nachweisen kann, als ich eingezogen bin, war die Wohnung nicht renoviert, weil das hat die Konsequenz, dass ich in keinem Fall verpflichtet bin, zu streichen, wenn ich ausziehe.
Das heißt, wir kommen fast zum Ende der Sendung. Vielleicht als Frage noch, wenn ich jetzt ausziehe, das Mietverhältnis ist wirklich beendet, wie läuft der Auszug ab? Sollte man da ein Protokoll anfertigen oder was ist Ihr Rat?
Ja, es gibt keine Pflichten dazu, dass man das macht, aber wir raten das immer sowohl beim Einzug als auch beim Auszug zu machen, einfach aus Beweisgründen und zwar gerne auch mit Fotos, sodass man wirklich darlegen kann, wie war der Zustand der Mietsache, wenn man dann beim Auszug auch sagen kann, okay, der Mangel war schon da oder er war eben nicht da und eben dann auch beim Auszug, dass man dann nachweisen kann, als ich ausgezogen bin, war die Mietsache in dem und dem Zustand und dann ist man einfach auf beiden Seiten auf der sicheren Seite.
Wenn das Protokoll genehmigt ist, da kann man als Vermieter oder Mieter hinterher auch nichts mehr dran machen.
Na, was heißt genehmigt? Das ist ja was, das hat man geschrieben im beiderseitigen Einverständnis, dann wurde das unterschrieben. Und wenn man dann auch noch Fotos beifügt, dann ist da ja in dem Falle wenig Auslegungsbedarf, dann sieht man das ja.
Das war der Marktplatz zum Thema Kündigung und Eigenbedarf, wie ein Mietverhältnis zu Ende geht. Ich danke meinen Gästen Julia Wagner und Jutta Hartmann. Danke an Thomas Meinert für die Hörerfragen, an alle Hörerinnen und Hörer, die mitgemacht oder zugehört haben oder sich an dieser Sendung beteiligt haben, an Regie und Technik und an alle, die außerdem an dieser Sendung beteiligt waren. In der nächsten Woche moderiert an dieser Stelle Armin Himmelrath und dann ist das Thema Schulden vermeiden, finanzielle Schieflagen verhindern. Gleich kommt hier die Sendung Umwelt und Verbraucher mit Jule Reimer am Mikrofon. Und da geht es unter anderem um eine neue Studie, die hohe Emissionen aus Dieselmotoren belegt. Hier war Georg Ehring am Mikrofon und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören.